Die gute Nachricht ist, eine lange Liste von Vorsätzen zum neuen Jahr macht Sie nicht zu einem besseren Menschen.
Höchstens zu einem Unzufriedenen, wenn die Vorsätze noch nicht mal bis drei König halten.
Es gibt viele Regalmeter Bücher mit Tipps für gute Vorsätze und wir drehen das jetzt mal um.
Wir sprechen gleich darüber, wie man Vorsätze besser nicht formuliert, wie man zu Hause Schulklassenatmosphäre vermeidet und wozu sogar Anti-Vorsätze gut sein können.
Heute also in der Nahbetrachtung erfolgreiches Selbstbeschummeln mit guten Vorsätzen.
Mit Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.
Und natürlich Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Die Vorsätze zum neuen Jahr. Ein wunderbar nervtötendes Ritual. Ich weiß nicht, ob Sie auch so ungern gefragt werden, was Sie sich denn jetzt wirklich für das nächste Jahr unbedingt mal vornehmen. Ich habe aus psychologischer Sicht eine wunderbare Nachricht für Sie. Selbstbeschummeln und auch andere beschummeln ist völlig in Ordnung. In den Lehrbüchern heißt das nämlich, eine maßvolle Selbstüberschätzung ist völlig normal. Das bedeutet, wenn Sie sich selbst ein bisschen cooler finden und schon den Eindruck haben, ich mache doch schon ganz viel und bin da richtig gut dabei, dann dürfen Sie das auch gerne weiter behalten. Mit dem Schummeln gibt es natürliche Grenzen. Ne? Denken Sie an alles, was mit Recht und mit Geld und mit Freundschaft zu tun hat. Da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Aber unser Gehirn ist ein Meister der Schummelei. Denn wenn wir mal Sachen sehen, die vielleicht nicht ganz so gerade und gut gelaufen sind, dann macht unser Gehirn was Wunderbares. Es redet sich die selbst schön. Fachwort gibt es dazu auch. Das ist die Postrationalisierung. Das heißt, man hat was gemacht, zum Beispiel den berühmten guten Vorsatz nicht eingehalten und nachher stellt man fest, anders wäre vielleicht doch ein bisschen besser gewesen. Aber unser Gehirn ist da wunderbar flexibel und erinnert sich dann schnell daran, warum das alles nicht geklappt hat und dass es vielleicht später doch viel besser gewesen wäre. Das ist dann der Hindsight-Bias. Also seien Sie völlig unbesorgt, wenn Sie auch nach Dreikönig oder Maria Lichtmess, das ist Anfang Februar, immer noch das Gefühl haben, alles richtig zu machen. Sie tun das auch und dieses Gefühl geben wir Ihnen heute weiter mit. Wie Sie es nicht machen sollten mit den Umsetzungen der guten Vorsätze und mit dem Formulieren der guten Vorsätze, da hat Tom Buschardt aus seiner eigenen Kindheit leidvolle Erfahrungen mitgebracht.
Das kann man wohl sagen, weil ich habe als Kind nichts mehr gehasst, wenn der Silvesternachmittag kam. Man wusste ja, abends darf man unter Aufsicht der Erwachsenen ein bisschen böllern und Raketen abschießen. Aber der Nachmittag war der absolute Horror, denn dann wurde sich in die Küche gesetzt, an den Küchentisch, der sozusagen den Konferenztisch zu Hause dargestellt hat. Und da wurde man gefragt, ja, Thomas, also damals noch Thomas, was hast du dir denn vorgenommen für das neue Jahr? Und das war dann so ganz furchtbar, ja, weil man dann sagte, oh Gott, ja, ich habe versagt, ich habe im letzten Jahr auch Dinge versprochen, die man als Kind dann doch nicht gehalten hat, also zum Beispiel immer brav zu sein oder keine Widerworte zu sagen.
Was mit Schule vielleicht auch?
Was mit Schule auch, ja, irgendwas mit Schule, ich glaube, das hat was mit besseren Noten zu tun oder dass man fleißiger lernen möchte oder dass man weniger Fehlstunden hat und dafür etwas weniger für die Schülerzeitung arbeitet. Ja, so war das halt bei uns. Und dann wurde sich dann feierlich um diesen Tisch rumgesetzt und ich wusste genau, oh Gott, ich komme hier nicht raus. Und damals hatten meine Eltern, wohlgemerkt, das waren die 1970er Jahre, hatten einen neuen Mono-Kassettenrekorder. Und dann wurde mehr oder weniger subversiv gefragt, wäre das nicht schön, wenn wir das jetzt aufnehmen würden, dann kannst du dich nächstes Jahr noch einmal besser dran erinnern. Und ich fand das eigentlich ganz cool, Stimme aufzunehmen. Hab dann natürlich erst Jahre später verstanden, dass das natürlich auch ein Tondokument war, was man gegen mich verwenden konnte.
Ein Kontrollinstrument.
Ein sozusagen. Kontrollinstrument, ja, genau. Und es war natürlich dann so, dass ich alles Mögliche versprochen hatte ich muss zugeben, vielleicht kannst du das aus psychologischer Sicht etwas erläutern. Natürlich hat man vielleicht 5% oder wenn überhaupt ja davon tatsächlich geschafft, weil Latein und Mathe wird ja nicht besser in der Schule, wenn man das Silvester verspricht, dass es besser wird und ansonsten aber lieber Artikel für die Schülerzeitung schreibt. Und das ist dann auch so ein Ding gewesen, wo man danach vom Küchentisch aufstand und dann hat es noch so 10, 15 Minuten hat es noch unangenehm nachgewirkt und dann hatte das aber auch so was Befreiendes, also dass man so das Gefühl hatte, man ist jetzt, so wie damals noch, als ich katholisch war, so nach der Beichte, ja, man ist sozusagen jetzt wieder rein, ja, und dann konnte man auch den Rest des Silvesters entsprechend genießen. Woher kam eigentlich dieses Gefühl, dass ich mich dann so geläutert gefühlt habe nach so einem doch sehr unangenehmen Gespräch?
Ja, also die alten Griechen haben das Katharsis genannt, einen reinigenden Effekt, der eintritt, wenn man sich eben zu etwas bekennt. Das kann etwas Vergangenes sein, das wäre ja das Beispiel der Beichte gewesen. Das kann aber auch etwas Zukünftiges sein, wie ein Versprechen. Und unser Gehirn, ich hatte ja vorhin schon gesagt, unser Gehirn ist eine wunderbare Hilfe in solchen Fällen, nämlich es erhöht die Selbstwirksamkeit, etwas zu bekennen. Entweder was Vergangenes oder was Zukünftiges, weil dann hat unser Gehirn so ein bisschen das Gefühl, ich habe das jetzt erledigt. Das ist jetzt, ist vielleicht nichts passiert, außer dass man drüber gesprochen hat, wie man das so schön Psychologen nachsagt. Aber in den konkreten Fällen führt das zu einer erhöhten Selbstwirksamkeit. Und allen Eltern, die das versuchen, mit ihren Kindern zu machen, denen kann ich sagen, naja, also die Selbstwirksamkeit tritt auch ein, wenn man das nachher gar nicht umsetzt. Weil wir erinnern uns ganz schlecht an Emotionen. Emotionen, wissen wir, haben was damit zu tun, dass man das in der Situation ganz besonders stark empfindet. Und wir erinnern nicht gut an Emotionen und wir attribuieren sie auch nicht richtig gut. Deswegen nehmen wir sie einfach so mit. Also wer jetzt da auf seiner kleinen dynamischen Wolke vom Küchentisch aufsteht und denkt, boah, ich habe jetzt hier wahnsinnig was geschafft, weil ich mir ein wahnsinniges Arbeitsprogramm fürs nächste Jahr gegeben habe, das ist psychologisch völlig in Ordnung. Und in dem Moment ist es auch wirklich völlig egal, was davon umgesetzt wird. Denn umsetzen ist wieder eine ganz andere Hausnummer.
Ich glaube, das ist der tiefenpsychologische Grund, weshalb ich zu Hause keinen Küchentisch habe, sondern ein Esszimmer. Aber gut, lassen wir das mal am Rande so stehen. Ich habe mir jedenfalls fest vorgenommen, dass ich das mit meinen Söhnen nicht machen werde. Und ich habe nochmal rumgefragt. Ich habe es auch tatsächlich nicht gemacht. Also und der Jüngste ist jetzt 20 geworden, der hat nochmal geschrieben, das ist ja wie beim Bilanzgespräch, Ziel- und Bilanzgespräch in der Schule. Und da hat er auch gesagt, ja, dann verspricht man dem Lehrer halt irgendwas und man weiß genau, dass man es nicht tun will, aber man kommt halt gut durch dieses Gespräch durch. Und das hat mich doch sehr erinnert an die Situation viele Jahre früher, am Küchentisch meiner Eltern, als ich so 10, 11, 12, 13, ne, was man halt dann da so in dieser Zeit macht.
Aber natürlich dieses Elternverhalten, was du aus deiner Familie beschrieben hast, da ist trotzdem was Wahres dran, genauso wie beim Verhalten der Lehrerinnen und Lehrer, weil nämlich der Effekt, dass ich etwas bekenne, zum Beispiel, was ich vorhabe, ist auch ein psychologischer Aspekt, das ist der Aspekt der Selbstüberredung. Wenn ich mir etwas vornehme und ich sage es laut, weil ich es mit jemandem bespreche zum Beispiel oder die Person mich auffordert, egal ob ich das überhaupt niemals vorhabe, ich höre meine eigene Stimme. Das ist für unser Gehirn das Signal, oh, das muss was Wichtiges sein. Ja, da kommt gerade eine wichtige Nachricht rein. Und wenn ich tatsächlich Menschen dazu bringe, das häufiger zu tun, vielleicht sich nochmal dran erinnern, das nochmal laut zu sagen, tritt eine Bindung an dieses Verhalten ein, auch wenn ich das vielleicht in den ersten Malen für etwas absurd gehalten habe. Jetzt tritt das natürlich dann an Grenzen, wenn ich jeden Morgen mein Kind wecke und sage, so, wir wenden jetzt mal das Konzept der Selbstüberredung an, du sagst jetzt bitte noch dreimal, wie du dich heute in der Schule verhalten wirst. Das funktioniert natürlich nicht, weil irgendwann
findet
man das
doof. Das ist ja Psychoterror dann.
Ja, deswegen möchte ich das jetzt auch nicht empfehlen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich meine eigene Stimme höre mit etwas, was ich vielleicht auch für großen Quark halte und nur deswegen sage, weil mich jemand gebeten hat, etwas vorzulesen zum Beispiel, dann hat das eine Wirkung auf mich, weil unser Gehirn das für eigenes Erleben hält. Also wir beduppen uns an dieser Stelle selbst und jetzt kann jeder für sich selber überlegen, womit würde ich mich denn mal gerne beduppen? Und dann sage ich laut aussprechen, kann zum Beduppen beitragen. Und jeder kann selber entscheiden, womit er sich beschummeln möchte.
Ich habe das mal, ich habe es gar nicht mehr zugeordnet. Also die Tage hat mich tatsächlich jemand gefragt, ob ich mir was vorgenommen habe oder vornehme. Und ich habe dann gesagt, ich mache das on demand. Ja, also ich mache das jetzt nicht zum Stichtag, 31.12., 1. Januar, sondern ich mache das dann, wenn ich es brauche. Ja, also wenn ich so merke im Laufe des Jahres, ich brauche jetzt irgendwas oder ich könnte irgendetwas verbessern in meinem Leben, dann sage ich mir, okay, ich nehme mir vor, das entsprechend zu machen. Ist das leichter verdaubar oder braucht es so einen Stichtag, wo man sagen kann, das ist der Tag der seelischen Reinheit und jetzt musst du deine Vorsätze in die Welt hinausrufen?
Also je nachdem, wie drastisch die Veränderungen sind, die man vorhat. Viele Vorsätze haben ja was mit Gesundheit zu tun, mit Sport, mit Ernährung, mit vielleicht auch Fleiß in Schule, Studium oder Ausbildung. Und je nachdem, wie drastisch die Veränderung ist, die man da erwartet, wie ich laufe jetzt im April nächstes Jahr einen Marathon, das dürfte für die meisten Menschen, die keinen Marathon laufen, schon eine große Hürde sein. Je nachdem, wie groß die Veränderung ist, desto unklüger oder desto ungünstiger ist es, wenn man sie mit einem symbolischen Tag verbindet. Weil eben es viel leichter ist, dann auch so große Sachen wieder zu kippen. Na gut, jetzt habe ich die Woche nicht trainiert, nächste Woche komme ich vielleicht auch nicht dazu, dann kann ich es ja gleich lassen. Also bitte keine ganz großen Sachen auf den 1. Januar legen, das geht dann eher schief, sondern mal gucken, dass ich die Verhaltensänderungen, die ich mir da vorgenommen habe, auch tatsächlich umsetzen kann. Also dass es wird tatsächlich eine realistische Chance gibt, das zu machen. Sonst geht's einem wie mit der Diät. Ich meine, wir kennen ja alle diesen Spruch mit dem, an welchem Tag werden die meisten Diäten begonnen. Auf dem 3. Platz ist nur der 1. Januar. Was natürlich dann die Frage aufwirft, was auf den anderen beiden Plätzen ist. Der zweitbeliebteste Tag ist selbstverständlich der Montag und der allerbeliebteste Tag ist morgen.
Ah, okay. Das heißt, da haben wir sozusagen Gleitzeit gewissermaßen, was das betrifft. Ja, jetzt haben wir natürlich die Situation, obwohl eine Sache muss ich noch kurz nachfragen. Du hast eben gesagt, wenn man das ausspricht, dann hört das Gehirn oder denkt das Gehirn, da kommt was Wichtiges rein. Als Kommunikationsträger sage ich mir natürlich, das, was man ausspricht, sollte im Optimalfall vorher schon im Gehirn drin gewesen sein. Haben wir da jetzt gerade komplett.
Es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, ich spreche etwas auf, was tatsächlich meiner Einstellung entspricht, was mir in dem Moment einfällt und ich gerne sagen möchte. Oder es ist etwas Geplantes. Jetzt sag doch mal endlich deine Vorsätze fürs nächste Jahr. Oder ich bitte jemanden, eine Haltung einzunehmen, die er gar nicht hat. Ach, sei doch so nett und nimm mal diese Rolle ein. Wir wollen mal gerade etwas ausprobieren. Ne? Oder lies doch mal diesen oder jenen Satz vor. Unser Gehirn weiß natürlich, das ist jetzt gespielt oder ich bin zu etwas aufgefordert worden oder ich sag das, was andere hören wollen. Auch das ist völlig in Ordnung. Aber es ist nicht ganz so wirkungslos, wie man immer meint. Also diese Selbstüberredung ist ein Prinzip, was in Rollenspielen zum Beispiel angewandt wird. Und das ist ein Stück weit eine Manipulation, wenn ich Leute dazu bringe, bitte nur transparent und ethisch vertretbar, Haltungen einzunehmen oder Dinge zu sagen, die nicht ihrer eigenen Überzeugung entsprechen. Also bitte sehr sparsam einsetzen. Aber es ist nicht nur einfach so dahingesagt. Unser Gehirn weiß natürlich, wir sind aufgefordert worden. Aber es hinterlässt Spuren auch im Gehirn, weil eben wir unsere eigene Stimme natürlich dann nochmal mit dieser veränderten Haltung oder Einstellung hören. Also bitte nicht ganz so leicht nehmen.
Okay, dann müssen wir natürlich uns anschauen, wenn wir genötigt werden, gute Vorsätze, halb öffentlich im Freundesfamilienkreis und so weiter, entsprechend von sich zu geben, dann wie formulieren wir das?
Aber vielleicht da noch den Tipp, dass an der Stelle gerade, dass da treten zwei Bindungsmechanismen ein. Das eine ist, wenn ich das gegenüber anderen bekenne, deswegen das kennt man aus den Raucherentwöhnungsbüchern, da steht immer drin, erzählen Sie es jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Das führt zu einer engen Bindung, weil ich quasi öffentlich bekenne und öffentlich heißt nicht Weltöffentlichkeit, sondern soziales Umfeld, dass ich das tue, damit entsteht eine Bindung an das, was ich vorhabe. Und die Bindung entsteht gleichzeitig noch dadurch, dass ich es aktiv in Worten formuliere. Wenn ich die Bindung erhöhen möchte, dann bringe ich die Leute dazu, das mit der Hand aufzuschreiben. Muss nicht das eigene Blut sein, aber etwas mit der Hand zu notieren erzeugt auch eine hohe Bindung.
Okay, dann kommen wir jetzt zu so ein paar Formulierungsvorschlägen. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, das im Konjunktiv zu formulieren. Ja, also ich könnte mir vorstellen, im nächsten Jahr mit dem Rauchen aufzuhören. Ich könnte mir vorstellen, mehr Sport zu machen. Ich könnte mir vorstellen, Umwelt- und Naturschutz etwas wichtiger zu nehmen. Und das sind dann so Dinge, wo man sagt, ja, aber da brauchen Sie natürlich leichte Opfer. Ja, also wenn die, wer so halbwegs fit ist, der merkt natürlich, dass man sich da schon bei der Formulierung entsprechend rausmogelt. Dann könnten wir eine Anlehnung in der Industrie und in der Politik machen, was die Kommunikation betrifft. Das verwendet man zum Beispiel in der Krisenkommunikation, ist es sehr konstruktiv. Hier würde ich es eher destruktiv sehen, dass man sagt, wir haben jetzt sozusagen eine Großlage, die sich ständig verändert. Und da kann man natürlich gegenüber den Medien sagen, also Stand jetzt haben wir folgende Situation. Da ist es in der Krisenkommunikation ist es konstruktiv, weil wenn eine halbe Stunde später man genau das Gegenteil erzählt, ist man trotzdem noch glaubwürdig, weil man sagen kann, ja, ich habe ja gesagt, Stand jetzt, ja, oder Stand 6 Uhr morgens und so weiter. Und wenn wir das jetzt auf den Silvester- oder Neujahrstag, je nachdem, wie bei Ihnen zu Hause der Brauch der guten Vorsätze ist, kann man natürlich sagen, also Stand jetzt, kann ich mir vorstellen, dass ich, ne, und dann geht's wieder weiter, mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport mache, netter zu meinen Nachbarn bin und all solche Dinge. Und schon für die etwas härteren Klientel empfehle ich dann so eine Formulierung, die man so ein bisschen beiläufig einstreuen kann, wo man dann sagt, also so wie sich das, so wie du das jetzt schilderst, so wie sich das jetzt für mich darstellt, halte ich es durchaus für richtig, mit dem Rauchen aufzuhören beispielsweise, ja, oder netter zu den Nachbarn zu sein. Also man beachte bitte, so wie sich das jetzt für mich darstellt, das ist sozusagen die Relativierung. Und dann kommt der Aktivsatz, ja, so dass man dann sagt, so wie sich das jetzt für mich darstellt, ist ganz klar, ich muss netter zu den Nachbarn sein, ja. Und wenn die mir dann irgendwann Anfang Februar wieder blöd kommen oder ich ärgere mich drüber, dass mich einer wieder 4 Stunden zugeparkt hat oder sowas, ja, dann haben wir ja eine andere Situation. Ja, und dann bin ich auch nicht mehr so an meine Vorsätze gebunden. Und dann kann man mir das, auch wenn es eine Tomataufnahme davon geben sollte, kann man mir das am nächsten Silvester nicht mehr vorwerfen, weil ich muss mir nur merken, wann besagter Nachbar mich 4 Stunden zugeparkt hat. Und dann kann ich sagen, und das war sozusagen der Tag, bis dahin war ich ganz nett zu, ich habe zwar keinen gesehen, weil wir im Urlaub waren und so weiter, aber bis dahin war ich mental total nett zu denen. Und jetzt, wo der mich zugeparkt hat, was weiß ich, werfe ich ihm Müll vor die Tür oder weiß der Teufel, was man da so Dummes macht, ja. Und was auch gut ist, ist, dass man sowas sagt wie, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass. Und dann kommt auch wieder ein Aktivsatz. Du bist dran.
Und damit,
wie trägst du?
Ja, also je verbindlicher ich formuliere, desto eher steigt unser Gehirn dann auch darauf ein. Ja, es gibt allerdings auch Abwehrreaktionen und das ist das Muss und Müsste. Ich muss jetzt aber wirklich oder ich müsste im Januar mich tatsächlich mehr um meinen Sport kümmern.
Aber die sind ja aus den Meetings im Business schon verschrien als die Mystiker, ne? Man müsste dies, man müsste mal und so weiter, ja? Also ich glaube, das kann sich nicht durchsetzen im Privaten.
Naja, wenn ich das mit der ersten Person Singular verbinde, also mit dem Ich, dann hat das natürlich schon eine andere Wertigkeit, weil das auch einen Aufforderungscharakter an das soziale Umfeld hat. Naja, wenn ich sage, ich müsste, dann heißt das, ich habe es in diesem Jahr nicht gemacht, aber es ist dann auch so eine versteckte Aufforderung an die anderen, mich mal ein bisschen mehr zu piesacken oder mal zu erinnern, sodass man da gemeinsam vielleicht dann eher in die Verbindlichkeit reinkommt. Die höchste Verbindlichkeit haben wir natürlich durch eine Gruppennorm, so heißt das ganz vornehm. Das heißt, das soziale Umfeld, was gemeinsam festlegt, man möge jetzt doch mit dem Alkohol, mit dem Zigaretten, mit dem Sport oder mit was auch immer anders umgehen als im vergangenen Jahr, dann ist man schon ziemlich weit unterwegs. Das heißt, das ist die höchste Form der Verbindlichkeit, die wir uns vorstellen können. Also nicht der Vorsatz im stillen Kämmerlein, sondern geteilte Vorsätze sind gute Vorsätze.
Jetzt mal psychologisch gesehen, wenn ich morgens um 10 Uhr sage, wir lassen das mal mit dem Alkohol ein bisschen geringer machen und so weiter, das mag ja für morgens um 10 mag das ja ganz leicht sein, aber wenn dann abends Party ist in Silvester, darf man es denn dann nochmal krachen lassen oder gilt der Vorsatz dann ab 10 Uhr oder ab 0 Uhr 1 nach dem Jahreswechsel?
Also die psychische Kompensation ist immer möglich und das hat zwei Effekte an der Stelle. Das eine ist, ich habe einen spontanen Belohnungseffekt, oh, heute darf ich mal. Und das andere ist, ich habe natürlich ein gutes Gefühl, wenn ich es dann gemacht habe, indem ich mich daran erfreue. Das ist wichtig. Keine Reue zeigen und sagen, oh Gott, war das gestern wieder furchtbar, sondern sagen, das war ein schönes Gefühl, das möchte ich gerne in absehbarer Zeit bei der nächsten Party, spätestens bitte beim nächsten Silvesterfest, wieder haben. Also bitte keine Reue, das ist psychisch nicht gesund, sondern lieber die positive Erinnerung und dann die Veränderung auch aktiv annehmen. Denn schon Goethe wusste, auch ohne Psychologiestudium, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen.
Oh Gott, jetzt noch mit Goethe hier. Ich habe noch zwei Formulierungsvorschläge, die man da noch entsprechend nutzen könnte. Da kommt es aber auf die Betonung an. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Satz habe, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir vorstellen, dass. Ja, also wichtig ist, dass man das ehrlich betont. Also wenn ich ehrlich bin, kann ich mir vorstellen. Dadurch suggeriert man zwar auf der einen Seite, ich könnte jetzt hier an dieser Stelle auch unehrlich sein, aber das Gehirn der anderen nimmt erstmal das Wort ehrlich als Signalwort positiv wahr. Das heißt also, die Erwartungshaltung, dass man dann das Gefühl hat, jetzt kommt tatsächlich etwas, was ganz ehrlich und ganz sicher auch stattfinden wird. Ja, das ist also von der Erwartungshaltung, denke ich, sehr hoch. Wichtig ist, dass Sie das ehrlich betonen und nicht das Ich. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, wenn ich ehrlich bin, dann haben Sie schon Stimmung in der Bude, weil dann ist sozusagen der Vorwurf der Unwahrheit bei allen anderen schon mal entsprechend gestreut. Und was auch immer gut geht, ist Optimismus, weil wir leben halt in schwierigen Zeiten derzeit und wenn jemand optimistisch ist, dann ist er ohnehin schon etwas Besonderes. Und wenn er dann zum Beispiel sagt, ich schaue optimistisch auf meinen Plan. Das heißt, ich habe einen Plan, von dem ich noch nicht genau weiß, ob ich den einhalten werde oder nicht, aber ich muss halt jetzt hier in dieser Runde auch was sagen. Und dann sage ich einfach, ich schaue optimistisch darauf, das. Und wenn wir ehrlich sind, sind das auch so ein paar Tricks, die wir gelegentlich auch in der Politik, in der Kommunikation immer wieder mal so finden. Und man könnte jetzt sagen, vielleicht haben die ja eines Tages die Erkenntnis, dass sie das vielleicht auch ihren Eltern am Küchentisch verdankt haben, die immer gesagt haben, jetzt sag doch mal, was nimmst du dir denn vor? Und als Kind ist man ja in solchen Dingen sehr erfinderisch. Und dann mogelt man sich so durch und irgendwann, ein paar Jahrzehnte später, ist man, was weiß ich, Minister, Staatssekretärin oder sowas. Und dann sagt man auf einer Pressekonferenz solche Sätze wie, ich schaue optimistisch auf unsere Entscheidung, das. Und ich glaube, das sind so Dinge, wenn wir auf solche Kommunikationssprenkler im Laufe des nächsten Jahres genau achten, dann kann es sogar sein, dass wir dann mehrmals an unsere eigenen Silvestervorsätze erinnert werden und vielleicht dann auch den einen oder anderen besser einhalten können. Hältst du das für wahrscheinlich aus psychologischer Sicht?
Das funktioniert auf jeden Fall. Das häufigere Aussprechen hat eine Verstärkungswirkung, sich das gegenseitig zu versichern. Und unser Gehirn schneidet dann auch die eine oder andere eventuell Formulierung gerne mal ab. Insofern ist es durchaus empfehlenswert und ich würde das auch tatsächlich so machen und natürlich immer bei realistischen Sachen bleiben, die man sich in irgendeiner Form vornimmt. Was besonders wichtig ist, ist die sogenannte Selbstwirksamkeit zu erhalten. Also ständig scheitern und ständig hinter den eigenen Vorstellungen bleiben, ist definitiv alles andere als gesund. Dann bitte lieber die Vorsätze anpassen und sich über die kleinen Erfolge freuen. Und Freude ist sowieso ganz besonders wichtig, nicht nur an Silvester.
Da können wir uns noch was vom Jens Spahn, können wir uns da noch was anschauen. Weil der hatte ja mal, ich will das jetzt hier nicht so richtig, wir hatten halt 2 Jahre lang eine harte Zeit in Deutschland. Und da hat er einen Termin genannt und den hat er nicht eingehalten. Der hat sich einfach nur so um 2, 3, 4 Tage nach hinten verschoben, aber er war nun mal festgelegt als Minister. Da hat er sowas gesagt in der Öffentlichkeit, wir müssen auch das über das Erwartungsmanagement noch einmal neu sprechen. Das ist wunderbar. Ja, das stellt man sich mal zu Hause einfach vor. Man hat irgendwie so richtig was ausgefressen und sagt dann seiner Partnerin, die einem dann entsprechende Vorwürfe macht oder seinem Partner, sagt man dann sowas wie, ja Schatz, also ja, aber meinst du nicht, du solltest dann nochmal über dein Erwartungsmanagement nochmal neu nachdenken? Ja, das ist ja schon fast die rhetorische Schuldumkehr an dieser Stelle. Jetzt müssen wir aber noch verraten, MC hat nämlich auch Kinder, die auch schon groß und erwachsen sind. Wie wurde das bei euch zu Hause am Küchentisch gehandhabt?
Selbstverständlich haben wir das anders gemacht. Ich habe mich nicht mit Vorsätzen beschäftigt, sondern mit Wünschen. Und wir haben das auf sogenannte Flying Wish Papers geschrieben. Das ist der Marketingbezeichnung eigentlich für Zigarettenpapier. Was nämlich ganz leicht ist. Und wenn man da seine Wünsche drauf schreibt, das aufstellt, also auf die kürzere Seite und dann anzündet, dann fängt das nämlich an zu fliegen. Und das ist an Silvester ein schönes Event für Kinder fast jeden Alters. Und da kommen dann die Wünsche drauf. Und die werden nicht ausgesprochen, sondern die bleiben ganz wunderbar geheim im Herzen verbunden. Und das ist ein ganz sehr, sehr schönes Gefühl. Und ich habe damit erstmal positive Emotionen gesetzt.
Und für die guten Vorsätze muss man es eigentlich genau kreuzen, dass man dann sagt, wir nehmen diese Wishpapers, schreiben da unsere guten Vorsätze drauf, zünden sie dann an, dann fliegen sie hoch und lösen sich in Rauch auf. Ich denke, wir machen ja an dieser Stelle Schluss. Wir haben noch einen guten Vorsatz für Sie alle, die jetzt diesen Podcast gehört haben. Nehmen Sie sich doch einfach mal, das haben Sie wahrscheinlich schon relativ schnell erledigt, nehmen Sie sich doch einfach mal den guten Vorsatz, diesen Podcast zu abonnieren. Das war die Nahbetrachtung zum Jahreswechsel zu guten Vorsätzen, die wir uns nehmen, mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.
So ist es.